Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und sitze sowohl wie fast immer Andi Gredig gegenüber, aber auch Meltem Kulatschatan.
Und hallo zusammen.
Meltem ist im Augenblick bei uns mal wieder Gastprofessorin, diesmal allerdings Verena Meyer Gastprofessorin. Und ich hätte fast gesagt, du bist ein bunter Hund, aber was uns ja beide vereint ist, wir verstehen uns beide als Feministinnen, insofern bist du, wenn dann, eine bunte Hündin. Du bist im Augenblick Professorin für soziale Arbeit an der Internationalen Hochschule in Nürnberg, jetzt schon seit 23, glaube ich, ne?
Genau, Oktober 23, ja.
Ja, also ziemlich genau seit 2 Jahren. Und du bist Erziehungswissenschaftlerin von Haus aus, warst bei uns mal Gastprofessorin für islamische Theologie und Bildung. Bildung hast du studiert, Theologie islamische hast du so direkt nie studiert. Aber du hast dich intensiv auseinandergesetzt mit der Lebenswelt muslimischer Jugendlicher in Deutschland. Das war eine ganz wichtige Studie. 2021 ist sie rausgekommen. Du hast dich auch noch mit so vielen anderen Sachen beschäftigt. Aber darauf kommen wir vielleicht nachher noch. Was findest du, sollte man denn über dich wissen als Person oder als Wissenschaftlerin, wenn man verstehen möchte, warum du wie arbeitest?
Ah, das ist eine interessante Frage. Die ist wirklich gut.
Danke.
Vielleicht müssen wir kurz andersrum anfangen, um eine Einordnung vornehmen zu können. Ich selbst habe erstmal Diplompolitikwissenschaft mit Schwerpunkt Nahost studiert, so hieß das damals. Eigentlich hieß es moderner Vorderer Orient, aber das sagt keiner mehr, an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Und habe mir da den Schwerpunkt Türkei und Nahosten herausgearbeitet und habe dann quasi nach meinem Abschluss auch in der Politikwissenschaft promoviert und habe danach angefangen, nebenberuflich islamische Religionslehre zu studieren und habe da auch einen Abschluss erlangt mit der Befähigung, in der Sekundarstufe in Bayern islamischen Religionsunterricht unterrichten zu können, wenn ich wollte.
Ja, also das war. Hast du das dann auch mal gemacht eigentlich?
Nee, ich habe das nicht gemacht, aber was ich gemacht habe, war Folgendes. Ich habe 10 Jahre lang an einer Berufsfachschule für Krankenpflege als Dozentin unterrichtet und hatte da transkulturelle Pflege als Fach, Sozialkunde, Ethik und Staatsbürgerkunde. Und das kam daher, weil ich dort in der Psychiatrie gearbeitet hatte während meines freiwilligen sozialen Jahres.
Habe ich übrigens auch.
Ja?
Noch eine Gemeinsamkeit, ja.
Wie schön.
Schön, ich würde sagen herausfordernd.
Ja, aber die Gemeinsamkeit ist schön. Inhalt ist herausfordernd, ja. Und habe in dieser Zeit mich angefangen auseinanderzusetzen, das hat mich darin auch in der Diplomarbeit getragen, Sprache und Krankheit. Also wie können Menschen, die eingeschränkt sind in ihrer Fähigkeit, sich auszudrücken aufgrund von psychischen Erkrankungen, sich dann noch verständlich machen oder wie kann eigentlich besser auf sie zugegangen werden, wenn Sprache so elementar ist. Also gerade von Menschen, die eben nicht aus Deutschland kamen, die mehrfach traumatisiert waren und sind. Ich hatte eine Patientin aus dem Kosovo beispielsweise und bin dann während meiner Arbeit zur Diplomarbeit zu Franz Fanon über seine Arbeit als Psychiater gekommen. Mhm. Also nicht über Postkolonialismus, sondern tatsächlich über die Arbeit als Psychiater in Blida in Algerien. Und Religion war immer ein Thema. Also egal, was ich jetzt studiert habe oder wo ich Dinge abgeschlossen habe. Und bin dann nach dem Abschluss im Kontext der islamischen Religionslehre damals, das gibt es nicht mehr, den Studiengang, nach Frankfurt in die Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Religionspädagogik, mit Schwerpunkt Islam gekommen. Und habe dann weiterhin mein Profil geöffnet und ausgebaut. Also einmal im Kontext der Radikalisierungsforschung und Deradikalisierungsmaßnahmen im deutschsprachigen Kontext, vor allem mit Schwerpunkt Deutschland und mit sozialer Arbeit in der Migrationsgesellschaft.
Das heißt, was für dich schon typisch ist, dass du immer extrem lösungsorientiert interessiert warst, oder?
Das ist mal ein Prädikat.
Naja, du hast dich mit sehr problematischen sozialen Situationen in deiner Forschung auseinandergesetzt, aber bist da eigentlich nie stehen geblieben, sondern ich habe das Gefühl, der Impuls war immer, Lösungen zu finden. Also wie ermöglicht man Menschen Mitteilung sprechen können, die aufgrund von Traumatisierung, von Fremdheitserfahrung, also wie diese Patientinnen aus dem Kosovo da eingeschränkt sind, bis hin zu eben Radikalisierung unter Jugendlichen nicht nur zu erforschen, sondern gleich mitzudenken, wie ist denn Deradikalisierung eigentlich möglich?
Ja. Also ich überlege gerade mit dir mit. Das eine ist, dass ich wahnsinnig neugierig bin. Mhm. Also ich bin neugierig auf Phänomene, auf Dinge, auf Motivationen, die vielleicht ganz häufig als prekär markiert werden.
Kannst du ein Beispiel nennen?
Naja, warum radikalisiert sich jemand? Warum verhält sich jemand im Kontext eines Weltbildes radikalisiert? Wo findet quasi die Schwelle zwischen radikal und Radikalisierung statt? Was heißt es für unsere Gesellschaften? Was drückt es über unsere Gesellschaft aus? Ja, es ist immer ein Abbild. Ich glaube, das ist etwas, was mich ganz stark motiviert, nach wie vor motiviert, zu gucken, wo findet das Abbild statt? Was liegt dem gesellschaftlich diskursiv zugrunde? Und welche Zäsuren haben stattgefunden? Das ist schon was mich antreibt, muss ich gestehen. Und aber auch noch ein zweiter Faktor, und der dockt an die Ungleichheitsforschung im Grunde genommen an. Also wenn ich, um auf das erste Beispiel zurückkomme, wenn ich in der Betreuung von Patientinnen und Patienten das Gefühl habe, naja, der oder diejenige könne sich nicht vernünftig ausdrücken, in Anführungszeichen, dann wird die Behandlung schlechter. Ja, also die Behandlung, eine gute Behandlung wird nicht gewährleistet. Da gibt es auch mittlerweile eine große Studie vom DECIM dazu, also wie quasi als fremdmarkierte Menschen schlechter behandelt werden. Wir kennen das aus der Gendermedizin gegenüber Frauen, die dann schlechter behandelt werden oder bei denen Krankheitsphänomene überhaupt erst gar nicht festgestellt werden.
Würdest du sagen, das liegt an sowas Doppelten, dass wenn wir uns jetzt nochmal, ich habe jetzt immer noch diesen einen Fall der Frau aus dem Kosovo, schwer traumatisiert so vor Augen, dass zum einen die von einem behandelten Therapeuten oder vielleicht einer Psychiaterin zum einen als fremd und unverständlich wahrgenommen wird, weil diese damalige, auch damals schon sehr komplexe Kriegssituation eigentlich nicht nachvollzogen werden kann. Und gleichzeitig aber auch vielleicht so fast so ein bisschen Ärger darüber entsteht, dass die überhaupt nicht formulieren kann, wo ihr Problem liegt.
Ich würde gerne bei dem Ärger ansetzen.
Bei dem Ärger.
Den du ansprichst, was ich damals bedrückend fand. Und ich war sehr jung, ne? Ja. Ich spreche ja quasi aus der Retrospektive. Ja. War die Abwertung ihres Anliegens über, man würde heute sagen, rassifizierte Zuschreibungen. Sie wurde nicht als Patientin XY, als Individuum angesehen, sondern als irgendeine wörtlich Balkanesin.
Was meinst du mit wörtlich?
Also sie wurde als Balkanesin in den Gesprächen bezeichnet, bei der Übergabe beispielsweise.
Ja. Also nicht als Frau XY.
Genau, nicht als Patientin XY. Und sie hatte einen Suizidversuch hinter sich und hatte viele Frakturen davongetragen. Nicht das wurde in den Vordergrund gestellt, sondern quasi eine ethnische Zuschreibung. Ja. Und das Ärgernis, jetzt zu deinem Wort übergehend, dass überhaupt jemand aus dem Balkan in Anführungszeichen zur Last des Gesundheitssystems wird.
In Deutschland.
In Deutschland. Und das war etwas, was mich sehr lang beschäftigt hat. Und ich hatte eine andere Patientin, die war Mitte 30, eine Frau aus der Türkei ursprünglich, die aber bereits lang in Deutschland war, zweifache Mutter. Die hatte in ihrem wahren religiöse Bezugssysteme aufgebaut. Ne? Mhm. Also hat immer wieder Gebete zitiert in einer sehr manischen Art und Weise. Und auch das wurde abgetan. Ne? Also die Muslimin, die wieder Quatsch erzählt. Mhm. Ja? Also nicht Frau XY, mhm. die ein religiös wahnhaftes Bezugssystem mhm. aufgebaut hat, um sich auch zu regulieren. Das kommt mhm. ja dazu. Seine Form der Regulation, wenn auch eine also problematische.
Für sie war das sozusagen wie eine Strategie, mit ihrem Stress umzugehen.
Genau.
Also keine ja. vielleicht sehr hilfreiche,
nee, hilfreich. ja.
sondern eine, die sie noch mehr belastet mhm. hat. Aber es war eigentlich ihr Versuch, Fachwort wäre dann Coping-Strategie.
Genau, genau.
Und die behandelnden Personen haben aber vermutlich weder das Arabische oder Türkische ja. oder in welcher Sprache auch Türkisch immer sie gebetet hat, ja. verstanden, noch haben sie das in irgendeiner Form ernst genommen als das, was es für diese Frau war.
Ja, ja. Und ich habe, also ich hatte damals keine Worte dafür. Mm. Das, was ich jetzt erzähle, hört sich natürlich super professionell an und so.
Ja. Ja?
Aber ich hatte damals keine Begriffe dafür. Ich habe nur etwas gesehen und beobachten können, wo ich gemerkt habe, da stimmt was nicht.
Mm.
So. Um quasi auf dein Entree zurückzukommen. Und ich glaube, dass das eine sehr starke innere Motivation ist. Mhm. Ja, nach wie vor bestehende.
Und wie hat es dann zu denen, also du bist ja dann nicht in eine Richtung gegangen, dass ja. du gesagt, so löse ich das oder so gehe ich das an, sondern du bist dann irgendwie, also wie ist das dann von dieser Wahrnehmung zu deiner Karriere eigentlich gekommen, wenn ich das...
Ah, da muss ich nochmals ausholen. Ich wollte eigentlich Gynäkologin werden in dieser Zeit und Medizin studieren, aber ich habe ein ganz, ganz schlechtes Abitur und ich war auch zu verunsichert. Also ich hätte mir das nicht zugetraut, das Physikum irgendwie zu bestehen oder so. Und hatte mir dann überlegt, mich als Hebamme zu bewerben für einen Ausbildungsplatz als Hebamme. Habe das dann auch gemacht und habe einen Termin erhalten zu einem Vorstellungsgespräch an der Uniklinik in Erlangen. Und in dieser Zeit, und das sind halt so die Zufälle des Lebens, da hatte ich schon angefangen, Politikwissenschaft zu studieren, hat mich mein damaliger, späterer Doktorvater Christoph Schumann, der leider sehr, sehr früh verstorben ist, angesprochen, ob ich nicht als Hilfskraft am Institut für Modernvorderen Orient arbeiten möchte. Mhm. Und dann war ich so begeistert und regelrecht angefixt, dass ich dieses Vorstellungsgespräch im Sande habe verlaufen lassen mhm. an der Uniklinik.
Also ja, ein Glück für uns. Also schade für die ja, Frauen, die nicht
schade.
Mit dir gebären können, ja. aber für uns ist es ein Glück. Das heißt, du Danke. Bist letztendlich über diesen Link Politikwissenschaft, Schwerpunkt Nahe Osten, Türkei, dann wirklich in die Wissenschaft gekommen.
Genau. Und ja. da hatte Christoph Schumann mir den Weg dazu eröffnet und ich hatte das Glück, an einem Ort studieren zu können, der wirklich interdisziplinär ausgelegt ist. Also die
Politik das bist du bis heute extrem.
Genau. Und ja. das war quasi der Eingang in dieses Potpourri im Grunde genommen an Interessens- und Forschungslagen. Und ich hatte noch das Glück, vielleicht muss man das an dieser Stelle auch betonen, dass ich zu einer Zeit habe studieren können, mhm. wo ich in ganz viele andere Disziplinen habe reingehen können.
Ja, ja.
Mir Vorlesungen habe ansehen können, die mit meinem Fach primär erstmal gar nichts zu tun haben. Ich war bei den Juristen oder wir, ja, so eine große Kohorte. Und das war gewollt. Also es war, wir wurden dazu ermutigt, das
okay,
so zu tun.
Okay, also es
ja,
war
ja.
nicht nur jetzt dein innerer Antrieb, nee. Dass du verschiedene Sachen sehen wolltest, sondern das wurde euch auch wirklich so
genau.
empfohlen.
Genau.
Weil Interdisziplinarität wird ja immer ein bisschen gepredigt, aber so wirklich
Exakt.
Gemacht wird es ja. dann eben eigentlich fast nie. Und deswegen finde ich das so interessant, dass du wirklich einen offensichtlich interdisziplinären mhm. Zugang hast. Das ist ungewöhnlich.
Ja, total. Ja. Also das habe ich aber erst im Nachgang verstanden. Mhm. dass das ungewöhnlich ist. Ich bin so nicht groß geworden, in Anführungszeichen, in meiner akademischen Laufbahn. Ne?
Und hast du das dann aber auch als problematisch? Das ist ja auch eine Gefahr, dass man eben nicht in einem Fach ist und deswegen
Klar.
dann in keinem Fach so richtig ernst genommen wird vielleicht oder keine Ahnung oder irgendwie...
Na, es wird einem ja gerne unterstellt, man hätte dann, oder in der Frühphase meiner wissenschaftlichen Karriere wurde mir unterstellt, dass ich kein echtes Profil hätte. Ich weiß noch, wie einer meiner Vorgesetzten in einer relativ frühen Phase zu mir gesagt haben, naja, es war damals Nischenthema. Ja, ich habe zu Geschlechterdiskurs, Religion, Migration, Schwerpunkt Islam, hatte ich meine Promotion geöffnet und mir wurde dann irgendwann mal gesagt, naja, wenn du so weitermachst, bist du halt dann nur die Gender-Tante.
Naja, inzwischen bist du Professorin.
Ja, genau.
Von wegen Gender-Tante. Also vielleicht auch, oder? Gender-Tante, ja, ist genau. Eigentlich positiv.
Das ist eigentlich, also ich habe dann gesagt, ich bin gern Tante. Also ich finde den Aspekt schön, Jüngere um mich zu haben, denen ich einen Weg mitbereiten kann. Mhm. Ja. Man kann es ja auch anders framen. Das fand ich aber sehr bezeichnend. Also ich glaube gar nicht mal, dass das eine ernst gemeinte Kritik gewesen ist, sondern einfach so nur so eine herablassende Art, mhm. ne, zu sagen, wo gehört denn die überhaupt hin? Mhm. Ne? Dorothea hat ja auch vorhin den Begriff bunte Hündin ja, mhm. verwendet. Also das ist schon was, das dann so mit reinspielt. Und dann habe ich mir nur damals gedacht, nee, ja, wir werden uns schon noch sprechen, die Gender-Tante und du. Wir gucken dann mal. Ne? So. Ja.
Eben, jetzt hast du schon ziemlich deutlich gemacht, dass du wahnsinnig viel verschiedene Themen in deiner akademischen Laufbahn bearbeitet hast. Welches beschäftigt dich denn im Augenblick besonders?
Im Moment arbeite ich zu Antisemitismus-Erfahrungen und Rassismus-Erfahrungen im Kontext von antimuslimischen Rassismus-Erfahrungen bei Expertinnen im Kontext der sozialen Arbeit und der politischen Bildungsarbeit.
Warte mal, das waren jetzt sehr viele Worte aneinandergereiht. Also zum einen Antisemitismus-Erfahrungen, ja. Zum anderen antimuslimische Erfahrungen.
Antimuslimischer Rassismus, genau.
Ja. Mhm. Kannst du zu den beiden Stichworten kurz was sagen oder führt uns das zu weit weg?
Nee, das kann ich machen. Also antimuslimischer Rassismus mhm. ist ein Segment, wo ich schon sehr lang mhm. dazu arbeite, seit 2014 ganz konkret. Davor auch schon, aber das nannte sich damals noch nicht antimuslimischer Rassismus, sondern Islamfeindlichkeit oder Islamophobie. Gibt es auch eine kontroverse Diskussion zu den Begriffen, aber das vielleicht kurz gefasst. Und Antisemitismus im Kontext der sozialen Arbeit, das ist etwas, was sich aus meiner Arbeit in Frankfurt entwickelt hat. Als ich noch dort gearbeitet hatte, an der Goethe-Universität, in meinem Erstprojekt dort, wo ich mir angeguckt habe, okay, wie formuliert sich Antisemitismus in Deutschland? Wie formuliert sich Antisemitismus über quasi scheinbar positive Zuschreibungen?
Kannst du ein Beispiel nennen? Vielleicht für beides, möglichst konkretes Beispiel.
Okay, ich nenne jetzt mal eine sehr spitze Formulierung mhm. aus der Diskursexplosion damals, das war 2010, wo der ehemalige Finanzsenator Thilo Sarrazin Deutschland schafft sich ab publiziert hat. Und in dieser, also diese Publikation gilt mhm. als Dammbruch in unserem Forschungssegment. Und in dieser Publikation erklärt Thilo Sarrazin, dass Jüdinnen und Juden per se erstmal intelligenter sind als Musliminnen und Muslime.
Hört sich doch ganz freundlich an.
Naja,
also nicht gegenüber den Muslimen, aber wir sind ja gerade beim Antisemitismus.
Ist aber ein antisemitisches mhm. Stereotyp.
Ja. Ja.
Menschen jüdischen Glaubens zu unterstellen, sie seien mächtiger, klüger etc.
Genau, und da wird es dann gefährlich,
und da
oder?
Genau, und das ist quasi der Moment, wo es gefährlich wird. Und er hat quasi die Jüdin zu Muslimen gegenübergestellt mhm. und erklärt, Musliminnen könnten nur Kinder bekommen und würden ständig schwanger werden, wortwörtlich seien Gebärmaschinen und Jüdinnen seien eben schlauer und
emanzipiert.
Das hat Thilo Sarrazin sicherlich nicht verwendet, den Begriff. Auf keinen Fall.
Aber das ist ja so ein klassisches Stereotyp.
Das ist ein Stereotyp. Und das war für mich, ich wusste gar nicht, wo ich dann landen würde. Ne? Mhm. Das war für mich dann die Eröffnung, Analogien herauszusuchen. Mhm. Also wie funktionieren Analogien zwischen Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus? Und antimuslimischer Rassismus, um mhm. darauf noch einzugehen, das hat für mich in meinem Erstprojekt eine ganz besondere Rolle gespielt, ohne dass ich es erwartet hätte. Mhm. Ich habe hier Musliminnen in pädagogischen Handlungsfeldern interviewt, mhm. die an Schulen tätig sind, die in der Gemeindearbeit tätig sind und wo quasi immer über ihre Glaubenszugehörigkeit mhm. oder die angenommene Glaubenszugehörigkeit rassistische Merkmale, Aussagen, Praktiken, mhm. die zu Ausschlüssen geführt haben.
Kannst du auch da so ein konkretes Beispiel nennen?
Ja, der Klassiker ist das Kopftuch nach wie vor. Ne? Und ich finde es aber sehr, also ich versuche mich da jetzt gerade selber zu zu ordnen, weil ich das so schwierig finde, immer wieder auf das Kopftuch einzugehen. Ja. Vielleicht anders formuliert, es sind religiös-ästhetische Merkmale an Menschen, wie zum Beispiel das Kopftuch, das zu massiven Diskriminierungen führen kann, wo quasi Sprechfähigkeit abgesprochen wird, wo Denkfähigkeit abgesprochen wird bei den Betroffenen, wo sie angespuckt werden, wo sie angegriffen werden, wo sie bestimmte Ausbildungsplätze nicht bekommen, wo sie auch an der Hochschule im Seminar von Dozierenden diskriminiert werden, wo sie erleben müssen, wie es ist, bei der Jobsuche übergangen zu werden, obwohl sie gleich oder besser qualifiziert sind. Und das ist natürlich je nach zeitlichem Kontext, je nach Diskurs, auch politischem oder populistischen Diskurs, vielfach einsetzbar. Ja.
Also das ist ja etwas, was sehr bekannt ist und ich glaube, vielen Leuten noch unmittelbar einleuchtet. Bei diesem Antisemitismus-Beispiel, was du genannt hast, das ist häufig schwerer zu vermitteln, warum es problematisch ist, eine bestimmte Gruppe, also jedenfalls die jüdische Gruppe, mit positiven Merkmalen zu besetzen, die gleichzeitig ein ganzes Narrativ nach sich ziehen, wie die Juden sind eben besonders intelligent, Klammer auf, deshalb beherrschen sie die Welt. Und das ist natürlich ganz schlimm und sie wollen uns letztendlich allen schaden. Also das ist, glaube ich, so dieser Link, der auch gerade hoch, also wirklich gefährlich, brandgefährlich ist im Hinblick auf so letztendlich dann sehr antijüdische Stereotypen, oder?
Also ich erlebe es in meinem Forschungsfeld genauso, ne? Also wo quasi Aspekte aus Weltverschwörungstheorien, mächtige Stereotype, also im Sinne von Weltmächtigkeit oder Weltmacht, das Innehaben, dann fallen Begriffe wie Rothschild etc., ne? Auch die Stiftung von George Soros wurde über diese antisemitischen Narrative immer wieder massiv angegriffen, auch in Deutschland, wobei sie sich aus Deutschland zurückgezogen haben, aus unterschiedlichen Gründen. Und das ist etwas, was Expertinnen in der sozialen Arbeit und auch in der politischen Bildung, wenn sie als politische Bildnerinnen arbeiten, das begegnet ihnen dort auch, jüdische Expertinnen. Ich interviewe hier nur Frauen oder weiblich gelesene Menschen, bisher noch keine männlich gelesenen Menschen. Und das führt dazu, dass ihnen letzten Endes die Kompetenz abgesprochen wird. Es wird ihnen abgesprochen, dass sie bestimmte Zugänge zu Räumen bekommen. Also kommen dann so Aussagen wie, das habe ich auch schon erlebt in der Wiedergabe in Interviews, an Juden vermieten wir nett. Das wird ganz unumwunden zugegeben. Dann wird beispielsweise keine Rücksicht darauf genommen, wenn hohe Feiertage anstehen. Ne? Und dann werden Termine dazu vereinbart. Und der Bitte wird nicht nachgekommen.
Und das betrifft muslimische Sozialarbeiterinnen ebenso eben wie jüdische Sozialarbeiterinnen.
Genau, ja, es sind nur andere Aspekte, die hier
eine Rolle spielen.
Aber die Analogien sind quasi sehr ähnlich und die Effekte können sehr ähnlich sein. Ja. Und ich untersuche hier, wie letzten Endes religiöse Bezugspunkte zum Judentum oder zum Islam als Bewältigungsstrategien eingesetzt werden können, um diese Erfahrung einerseits, um mit ihr klarzukommen, das ist quasi aus der Lebensbewältigung ein Aspekt, damit klarzukommen und bestenfalls zu überwinden.
Ja? Siehst du, da sind wir wieder bei deiner positiven, lösungsorientierten Perspektive. Also Religion nicht nur als etwas, was dazu führt, dass ich diskriminiert werde, sondern auch als eine Ressource, die ich einsetzen kann, um mit dieser Erfahrung umzugehen. Genau. Hast du da auch noch mal zwei Beispiele aus dem Muslimischen, von einer Muslima und einer Jüdin?
Ich muss gerade nachdenken. Ich hatte ein Fokusgruppengespräch mit einer Gruppe von muslimischen Expertinnen in Nordrhein-Westfalen. Und da entspannte sich dann das Gespräch um den 8. März, also den Internationalen Frauentag. Und sie hatten sich in eine Großstadt begeben und wollten dort ihre Arbeit vorstellen, weil ihre Arbeit, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Gespräch, sich nicht nur an muslimische KlientInnen richtet, sondern an die Gesamtgesellschaft. Also die Arbeit.
So wie auch nicht-muslimische Frauen sich an die Gesamtgesellschaft
genau,
wenden.
Genau, exakt. Mhm. Ja. Und sie wurden dort, weil sie sichtbar religiös gekleidet sind, angegriffen von säkular orientierten Frauen. Sie wurden beschimpft als Terroristinnen. Sie wurden beschimpft als Frauen, die man hier nicht haben möchte und als Islamistinnen. Und sie waren im ersten Moment so schockiert und vor den Kopf gestoßen, weil sie gesagt haben, Moment mal, das ist der internationale Frauentag. Wir führen seit Jahren eine Diskussion darüber, inwiefern das intersektional auch ausgeprägt ist. Ja? Also wie können wir über unsere Differenzen zusammenarbeiten?
Und zumal das ja war, womöglich auch noch Frauen waren mit einem deutschen Pass.
Das weiß ich nicht.
Das ja, habe ich gut, sie das nicht ist gefragt. Dann vielleicht jetzt auch abwegig, also führt uns auf Abwege.
Also ich würde sie eher als global orientierte Fachkräfte und Expertinnen bezeichnen, die moderne Gesellschaften dringend brauchen. Also so würde ich das eher sagen, mehrsprachig, ne? Sie können in unterschiedlichen Kontexten sich gut orientieren und haben hier die Mittlerinnenfunktion, ein Begriff, mit dem ich arbeite, der ursprünglich auf Helmer Lutz zurückgeht. Also quasi als Brückenfunktion in diesem Kontext zu arbeiten.
Aber diese das hat man ihnen nicht zugestanden.
Nein, genau, man hat ihnen das nicht zugestanden.
Wäre interessant gewesen, was passiert wäre, wenn auf dem gleichen Frauentagsevent Nonnen im Habit aufgetaucht wären. Ob man das so ganz spannend gefunden hätte, exotisch, oder ob man denen auch gesagt hätte, ihr passt hier nicht hin, ihr unterwerft euch einer patriarchalen, frauendiskriminierenden Kirche.
Du sprichst einen total wichtigen Punkt an und auf den bin ich in diesem Beispiel explizit eingegangen. Also ich habe versucht, mal antizipierend mir die Situation anzugucken im Zeitabschnitt der Interpretation dieses Interviews. Und Birgit Rommelspacher hat beispielsweise in ihren Ausarbeitungen, die ist 2015 leider verstorben, erklärt, dass der Feminismus in Deutschland sich primär areligiös, also das hat sie nicht wortwörtlich gesagt, ja, aber areligiös positioniert. Und das quasi in Form von Frauen, die sichtbar religiös sind, wie die Musliminnen, zwei Dinge passieren. Erstens, wie kann man sich, so wie du sagst, einer Religion unterwerfen, in Anführungszeichen? Mhm. Und zum anderen, was wollen die denn jetzt, wenn sie religiöse Symbole tragen im Kontext der Frauenrechte? Ja. Und dahinter steht natürlich die Arbeit gegen Missstände in der Kirche. Ja. Aber das wird gar nicht abstrahiert. Ja. Also diese Ebenen werden überhaupt nicht abstrahiert.
Also es wird nicht voneinander getrennt.
Nein.
Ja. Denn es gibt ja durchaus berechtigte feministische Anliegen im Hinblick auf religiöse Kontexte,
absolut,
wo Frauen diskriminiert werden. Also da sind wir uns ja völlig einig.
Ja.
Egal, ob das jetzt das Christentum, das Judentum oder den Islam betrifft. Das finden wir ganz fröhlich, aber auch im Buddhismus zum Beispiel.
Ja.
Finden wir überall.
Ja. Ich glaube, da geht es wirklich nur, oder ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass die Antriebsfeder auch im religiösen Kontext die Misogynie ist in dem Fall.
Misogynie? Übersetzt du noch für unsere Zuhörenden?
Ach so, Frauenfeindlichkeit.
Ja.
Ja, dass die große Antriebsfeder ist. Und wenn wir bei der Frauenfeindlichkeit sind, dann ist halt der Schritt zu Menschen, die sich nicht binär positionieren oder positioniert sind, der ist sehr nah. Also der ist nicht weit. Ja, das ist ein Trugschluss. Der ist ganz, ganz nah. Ne? Erst werden Frauen verachtet, Mädchen verachtet, Kinder sowieso, weil sie nicht als vollwertige Mitglieder zählen. Und dann werden halt weitere Menschen verachtet, die
nicht ins Raster passen.
Genau, nicht ins Raster passen.
Du, jetzt aber, ich habe so ein bisschen die Uhr im Kopf. Jetzt sind wir an einem ganz anderen Punkt angelandet.
Das stimmt.
Hatte dich ja gebeten und wäre froh, du würdest noch erzählen, wie sind jetzt diese sich selbst, also selbst religiös praktizierende Frauen mit dieser Diskriminierungserfahrung, mit der sie ja gar nicht gerechnet hatten auf einem Frauentag, wie sind sie damit umgegangen?
Also es gibt ein Konzept, das sich schützende Bewältigung nennt. Das ist ein Konzept, das geht auf Dr. Arati Logisvaran zurück, mit der ich zusammengearbeitet habe. Sie hat damals promoviert in unserem Projekt Frauen für Demokratie. Und sie hat Bewältigungsstrategien erweitert in dem Sinne, dass sie sich angeguckt hat, wie diese irritierenden Erfahrungen eben nicht automatisch zu Lebenskrisen führen müssen. Und sie guckt sich den rassistisch motivierten Moment ja. an. Ich habe mir ihr Konzept der schützenden ja. Bewältigung genommen und mir angeguckt, okay, wie können wir das jetzt erweitern auf Religion als Ressource im Kontext von Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus. Ja. Und es gibt einen Moment oder einen ersten Schritt bei den Betroffenen, die sich zunächst mal versuchen, über die Situation nochmals reflektiert bewusst zu werden. Was ist da passiert? Was ist mir passiert? Was hat das mit mir gemacht? Mhm. Ja? Und erst dann kommt der Schritt, gehe ich dagegen vor oder gehe ich nicht dagegen vor? Also sprich, ja. verdränge ich die Situation oder versuche ich einen Umgang damit zu finden?
Und wie sind diese Frauen jetzt damit umgegangen?
Genau, und wie sind jetzt diese Frauen ja. damit umgegangen? Das interessiert mich. Und sie beziehen sich hier auf religiöse Aspekte, die quasi ihre Pflicht als, Pflicht im positiven Sinne, ihre Pflicht als gläubige Jüdin oder gläubige Muslimin ist. Und im ganz Vordergrund, und das fand ich sehr spannend, bei beiden Interviewpartnerinnen, bei beiden Segmenten steht quasi der Dienst am Mensch. Mhm. Also wenn wir dort ablassen, wo es weh tut, wenn wir da nachlassen, was bedeutet das für unsere Communities? Ja, und deswegen lassen wir davon nicht ab. Das ist unsere Pflicht, hier weiter zu tun und hier weiterzumachen. Das ist das eine. Das andere ist, dass hier Safe Spaces entwickelt werden. Also sowohl bei den Musliminnen als auch bei den Jüdinnen, dass sie sagen, okay, wir kommen erstmal zusammen. Mhm. Wir als betroffene Musliminnen oder als betroffene Jüdinnen und erschließen uns einen Raum, wo wir darüber sprechen. Und wo wir auch als Frauen, als Expertinnen, als Jüdinnen oder Musliminnen gemeinsam vielleicht auch Strategien entwickeln, um dagegen vorzugehen. Und jetzt ist es aber so, dass die Voraussetzung, das ist vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch nochmals interessant, die Voraussetzung, mit der ich da reingehe ins Feld, ist die, dass diese Personen zu einem überwiegenden Teil selbst religiös positioniert sind. Also es geht nicht darum, atheistische oder im Moment noch nicht, atheistische
genau, deshalb Personen. Ist es ja eine religiöse Coping-Strategie. Genau. Habe ich dich richtig verstanden, dass gerade bei diesem ersten Aspekt der Pflicht, dass indem ich sage, ich selber erlebe es als eine religiöse Pflicht, zu der ich mich aber positiv verhalte, also die ich als einen Auftrag verstehe.
Genau, exakt.
Einen Auftrag von dem, was mir am wichtigsten ist, also Gott, sehr konkret, der stellt mich an diesen Platz. Und das ermöglicht es mir, die Erfahrung, dass andere Leute mir diesen Platz nicht geben wollen.
Genau.
Also mich da negativ bewerten, ich aber jemand anderem im Rücken habe.
Richtig.
Jemand quasi in meinem Rücken, der sagt, ich stehe quasi mit dir da.
Also das ist eine ganz große Motivation. Das haben die Betroffenen unabhängig von dem, ob ich den Impuls gegeben habe oder nicht, in unterschiedlichen Formen ausgedrückt. Ja. Was noch hinzukommt, und das ist ganz interessant, ist, ob da Feiertage anstehen in so einem Erfahrungszeitraum oder nicht. Bei dem Fokusgruppeninterview war das eine Gruppe, die sich auf den Ramadan vorbereitet hatte.
Ne? Also auf die Fastenzeit.
Auf die Fastenzeit. Und man soll, das ist quasi die religiöse, wenn man so möchte, in Anführungszeichen Bedienungsanleitung, sich schon im Vorfeld auf diese besondere Zeit vorbereiten. Also sich geistig, mental, körperlich, sich öffnen auf diese Reise dieses Zeitraums. Und ich habe das ähnlich bei Jüdinnen erlebt im Kontext von Yom Kippur.
Dem Versöhnungstag.
Genau, dem Versöhnungstag.
Der jetzt gar nicht so lange zurückliegt.
Ja. Versucht haben, religiöse Elemente herauszuziehen, mit denen sie arbeiten können. Ich muss aber vielleicht an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass das natürlich nicht immer funktioniert. Das ist ein möglicher Schritt, um damit umzugehen.
Ja.
Und dazu braucht es Raum.
Ja.
Auch einen schützenden Raum.
Den sich aber offensichtlich Jüdinnen und Muslimen dann auch immer wieder suchen. Und
selbst machen.
Sich selbst ermöglichen.
Selbst ermöglichen, genau.
Vielen Dank. Das ist doch jetzt ein sehr positives Ende. Weil ich hatte gerade heute noch einen Diskriminierungsreport heute Morgen gelesen. Da wird einem ganz anders, weil wir ja im Augenblick gerade mit dem Nahostkonflikt in einer Situation sind, wo das auch für beide Seiten immer problematischer wird und sie sich da großen Anfeindungen ausgesetzt sehen. Mhm. Insofern ist es schön, dass das jetzt in dem Fall jetzt mal ein Stück weit auch positiv endet, dass eben religiöse Identität, Praxis, Erfahrung da auch als Ressource erlebt werden kann, um mit diesen negativen Erfahrungen umzugehen, von denen wir beide, glaube ich, trotzdem sehr hoffen, dass es davon bald mal endlich weniger gibt, anstatt immer mehr.
Es wäre für die Menschen zu hoffen, ja.
Ja.
Und für uns alle.
Und für unsere ganze Gesellschaft, ja. Genau. Andi, du nix, du stimmst uns vermutlich dabei.
Genau. Ich würde gerne noch länger mit euch reden bzw. euch zuhören, aber eben, wir sind da schon ein bisschen über der Zeit.
Wir sind deswegen total über der Zeit. Aber es war sehr, sehr spannend.
Vielen Dank.
Also ganz vielen Dank, Meltem, dir. Das war ein Podcast des Religionswissenschaftlichen Seminars der Universität Zürich. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren. Wir tauchen regelmäßig auf. Wir haben einen Instagram-Account, da können Sie uns auch sehr gern folgen. Erleuchtung_garantiert. Sie können uns auch Kommentare dalassen und uns positiv bewerten. Das hilft uns in der weiteren Arbeit. Redaktion und Technik kommen wie immer von Andi Gredig und von der Podcast-Schmiede. Herzlichen Dank.